Das Rote Buch, ein Podcast über Hobbits mit Luis,
Mio
und Jens.
Hobbits sind doch erstaunliche Leutchen, wie ich schon öfter sagte. Da denkt man nach einem Monat schon, man kennt sie in- und auswendig, aber wenn Not am Mann ist, erlebt man nach 100 Jahren mit ihnen noch seine Überraschungen. Und damit herzlich willkommen zum Roten Buch, einem Podcast über Hobbits. Ich bin Mio.
Ich bin Jens.
Und ich bin auch noch da. Luis. Wir haben jetzt etwas länger nicht aufgenommen, würde ich mal direkt so sagen. Ein paar einfach Umstände, ja, sind nicht zum Vorbereiten gekommen, dann zum Aufnehmen gekommen.
Ja, man merkt schon auch, dass die Vorbereitung für so ein Herr-der-Ringe-Kapitel etwas mehr Zeit in Anspruch nimmt als für ein Hobbit-Kapitel. Zumindest für die letzten Hobbit-Kapitel, die waren ja doch alle kürzer. Jetzt hier hat eben, wie lang ist das im Hörbuch?
1:31 oder so.
Ja, also es ist dann schon ein größeres Stückchen.
Ja.
Ja, und es ist ja nicht mit einmal kurz durchhören getan, ne? Sondern ein bisschen mehr Zeit braucht ihr schon.
Papa und ich haben das, glaube ich, auf der Autofahrt dann das erste Mal gehört irgendwann. Mhm. Und dann habe ich das an 2 Tagen vorbereitet. Also erster Teil gemacht, 20 Minuten vorbereitet und dann nochmal den Rest vorbereitet. War vielleicht nicht die klügste Aufteilung, aber...
Hat ja geklappt.
Ja.
Deshalb wird das sicherlich, hatten wir, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal so explizit angesprochen haben.
Ich glaube schon.
Dass wir wahrscheinlich eher so in einem 14-tägigen Rhythmus ungefähr veröffentlichen werden. Das kann mal in die eine wie in die andere Richtung abweichen. Wenn wir ganz viel Zeit haben, dann vielleicht auch mal schneller. Und wenn, so wie jetzt, es nochmal 2 Tage länger dauert, dann liegt es einfach daran, dass es nicht so gut in den Alltag gepasst hat.
Ja, genau.
Ja, aber jetzt Kapitel 2, wir sind dabei.
Genau, wir sind da. Hey, das Warten hat ein Ende.
Genau, genau.
Aber vorher noch die Grüße aus dem Pott.
Ja. Ja. Wer hat denn Grüße zu verteilen?
Ich. Also, ich grüße, oder ich fange mal so an. Ab bald sind wir nicht mehr der neueste Podcast. Es wird bald einen neueren Hobbit-Herr-der-Ringe-Podcast geben, nämlich Bilbos Butze von den Machern von Hagrid's Hütte, den ich persönlich höre. Und deshalb gehen
ja,
da...
Mio und Mama Hobbit hören den auch.
Aber ich bin auf dem neuesten Stand. Ich habe damit angefangen. Ich bin praktisch durch damit. Also, ja, genau. Ich bin bei der aktuellsten Folge. Deshalb auf jeden Fall von uns da viele Grüße.
Und viel Spaß in Mittelerde.
Ja, genau, viel Spaß in Mittelerde.
Michel und Manu.
Genau, Michel und Manu, Manu und Michel. Die Halunken aus der Hütte.
Die Halunken aus der Hütte, ja.
Die Hütten-Heinis.
Ich höre ja nur immer mal so ein bisschen mit rein, wenn ihr das zufällig laufen. Also das ist zufällig, wenn ihr das mal wieder laufen habt.
Ich höre sie nie zufällig, ich höre sie immer beabsichtigt.
Ja, Gandalf ist gut.
Scharlatan ist gut.
Also, wir sind sehr gespannt darauf, finden das gut, dass die das machen. Ganz spannend, das Projekt.
Ich freue mich.
Viele Grüße.
Genau. So, Mio, Kapitelzusammenfassung.
Ja, ich habe mich natürlich darauf vorbereitet.
Wir freuen uns auf eine ausführliche Zusammenfassung.
Ja. Also, es gab das Fest von Bilbo. Bilbo hat den Ring dann dagelassen in der Hobbithöhle.
Nachdem er dann den Ring aufgezogen hat und verschwunden ist vom Fest.
Ja, und dann hat Gandalf Frodo noch gewarnt, Ring könnte gefährlich sein und ist weggegangen. Und jetzt sind wir, wo Gandalf wieder da ist.
Na, noch nicht ganz, aber ja.
Und für diese, also das war jetzt so eine 45-Sekunden-Kapitel-Zusammenfassung. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir 1,5 Stunden darüber gesprochen. Was haben wir beim letzten Mal falsch gemacht, dass das so lange gedauert hat?
Wir haben über den Prolog halt gesprochen.
Nein,
da war eine Folge davor. Wir lassen dich jetzt einfach immer nur noch das Kapitel zusammenfassen, dann sind wir schneller fertig mit Aufnehmen.
So, fass mal zusammen für das Kapitel jetzt. Nein. Wir machen das schon noch gern ausführlich.
Okay.
Ich glaube, Nio könnte die Kapitelzusammenfassung auch noch ausführlich machen.
Ja, aber ich glaube auch. Und detailreich.
Aber wir haben uns da mal gesagt, wir fassen uns da ein bisschen kürzer.
Genau. Bevor wir tatsächlich jetzt in das Kapitel 2 einsteigen. Wir haben ja noch eine ganz spannende Theorie zum Tod von Frodos Eltern erhalten. Mio, ja. Was sagst denn du dazu? Erklär mal, was die Theorie war und was du dazu sagst.
Also die Theorie war, dass die Eltern von Frodo ertrunken wurden. Also, dass die Theorie des alten Ohms stimmt.
Ja, aber das steht ja im Text. Aber was ist jetzt das Besondere an der Theorie?
Und zwar von Gollum, der nach Beutlin gesucht hat. Und dann hat er sie halt ertrunken. Ich weiß nicht, ob es stimmt, was ich jetzt dazu sage. Weil ich bin mir nicht sicher, ob textlich gesagt wird, ob geht Gollum wirklich im Text ins Auenland rein oder macht er sich nur auf den Weg?
Ich glaube nicht, der biegt doch vorher ab.
Ja.
Genau, also kann man, glaube ich, jetzt mit Blick in dieses Kapitel gut beantworten mit Theorie kann eigentlich nicht stimmen, wenn Gandalf alles über Gollum weiß.
Wer weiß, wissen wir wirklich genau, dass die beiden im Auenland ertränkt worden sind.
Sie sind aber über die Bockenburger Fähre gegangen. Ich meine, gefahren.
Naja, sie waren doch da im Bockland, oder?
Ja.
Da haben sie doch gelebt. Da sind sie doch auch Boten gewesen.
Ja, was ist, wenn sie im Bockland mal kurz verlassen haben?
Ja, aber dann ist es ja, sind das ja trotzdem noch viele, viele Meilen bis da, wo Gollum dann sich aufhält. Also im Text steht ja jetzt drin, dass Gollum es versucht hat, ins Auenland zu kommen, aber wohl nicht geschafft hat, weil er vorher gefangen genommen wurde. Von wem und was, erzählen wir gleich nochmal. Aber deshalb glaube ich, nette Theorie, aber wird so, glaube ich, nicht passiert sein. Außerdem, selbst wenn Gollum bis ins Auenland gekommen wäre, frage ich mich ja, wieso er sich dann zwar bis zu Frodos Eltern hätte durchringen können, aber dann nicht weiter. Also dann hätte er ja konsequent bis nach Hobbingen weitergehen können, oder?
Ja, und warum sollte er dann, außer man spinnt so ganz komisch weiter, dass Gollum bei Versuch selbst ertrinkt oder so, könnte jeder sagen.
Bitte sag das nochmal, dass Gollum bei
dem Versuch selbst ertrinkt, aber das kann ja auch nicht sein, deswegen.
Nee, dann wäre das wäre schlecht für die Geschichte, ja, würde ich mal sagen.
Auch wenn es vielleicht nicht unbedingt sein kann, mir gefällt die Theorie.
Ja, also die passt schon irgendwie so ein bisschen zu Gollum, ne? Das
ja.
Würde ich auch sagen, auf jeden
aber
Fall.
Mir gefällt
sie auch nett.
Ja, aber ich auch.
Leider glaube ich, außerdem hätten wir es bestimmt erfahren, wenn da Gollum seine Spitzenfinger mit dem Spiel gehabt hätte, oder?
Ich habe erst gedacht, oha, könnte sein, aber jetzt, wenn ich drüber nachdenke, nee, kann eigentlich nicht so gut sein.
Aber auf jeden Fall trotzdem vielen Dank an Atreus Fault oder ja, wie man das auch ausspricht, dein Instagram-Namen. Vielen Dank für deine Theorie. Wir haben sie auf jeden Fall sehr genossen und uns schon ein bisschen die Köpfe darüber zerbrochen, ob das möglich ist oder nicht. Aber wie gesagt, mit Blick in das jetzige Kapitel halten wir das eher für ausgeschlossen.
Ja, trotzdem nette Theorie.
Genau. Aber ne, jederzeit, wenn ihr weitere steile Thesen habt, immer her damit.
Wir freuen uns.
Genau. Noch ein zweiter Punkt, den ich gerne ansprechen würde, bevor wir ins Kapitel einsteigen.
Ja.
Ihr erinnert euch, wir hatten in unserer Prolog-Folge eine Umfrage.
Prolog-Folge? Ja, was?
Ihr erinnert euch nicht.
Doch.
Ja. Was haben wir denn gefragt?
Discord?
Ja.
Ja?
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 Nein.
Nein. Doch.
Nein. Also ja, haben wir gefragt, aber die Antwort lautet nein.
Ja.
Weil es war eine Mehrheit für Discord, aber insgesamt zu wenige, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen.
Und deshalb machen wir es erstmal nicht.
Ja.
Es sei denn, wir wollen es einfach für uns machen und haben Lust dazu und dann machen wir es aber ohne erneute Umfrage.
Ja.
Aber genau. Im Moment erstmal nicht.
Im Moment nee. Ja.
Oder?
Nee.
Würfeln? Nein.
Nein. Wenn dann ist plötzlich ein Server da oder nicht.
Genau, und dann sagen wir es euch, aber die Anzahl der Personen, die uns geschrieben haben, vielen Dank dafür, die es gut fänden, war jetzt ein bisschen zu gering, um dass da, glaube ich, wirklich was entsteht. Deshalb warten wir vielleicht noch mal ein bisschen und dann, falls wir dann doch Lust bekommen sollten dazu, dann probieren wir es einfach.
Ja, genau.
Und ja, wenn da Protest ist oder so, schreibt uns auch noch mal an. Aber ansonsten machen wir es erstmal so weiter wie bisher.
Ja, genau, perfekt. Ich würde sagen, fangen wir an mit dem Kapitel. Es ist Kapitel 2 vom Herr der Ringe, die Gefährten. Und es heißt Schatten der Vergangenheit.
Der.
Ja.
Schatten der Vergangenheit.
Habe ich gesagt.
Ach so.
Ich hab Schatten der Vergangenheit gesagt.
Mio meinte, dass schon vor Schatten ein der kommt. Auch das heißt der Schatten der Vergangenheit.
Bei mir wurde ziemlich sicher gesagt Schatten der Vergangenheit.
Das ist so egal. Ich würde sagen, das können wir einfach ignorieren, okay?
Ja, Mio, dann sag sowas nicht. Du irritierst mich.
Ja. Okay, also der Schatten der Vergangenheit. Wie geht's denn los? Wie steigen wir rein?
Es geht los, dass die Hobbits sauer auf Gandalf sind.
Darf ich noch was vorher einschieben?
Ja.
Mio, erster Satz nicht, und ich möchte trotzdem noch was vorher einschieben. Ich fand, was echt schön, so ein Bild, also Bild, weiß nicht, ob ich das Bild nennen kann, aber praktisch ziemlich am Anfang wird gesagt, dass Bilbo irgendwann eine Sagengestalt wurde. Und das hat mir total gut gefallen. Es wird ja so erzählt, also das Verschwinden von Bilbo ein Rätsel wurde und irgendwann wurde es dann eine Einschlafgeschichte und irgendwann dann auch zur Sage. Und ich finde das einfach sehr schön, weil wir...
Wie sieht denn die Sagengestalt aus, die da so beschrieben wird?
Also der abenteuerlustige Bilbo Beutlin, der immer mit Blitz und Donner verschwand und dann mit Goldsäcken wieder zurückkam.
Ja, und das fand ich einfach sehr schön, weil wir haben ja praktisch jetzt Bilbos Geschichte mitbekommen. Und so zu hören, dass er zur Sagengestalt wird, hat mir einfach sehr gefallen.
Aber ich kann mir den auch sehr gut so vorstellen, als Sagengestalt.
Ja, und knüpft ja auch gut an aus dem letzten Kapitel, dass irgendwie 9 oder 99 Tage darüber geredet wird. Und hier hören wir ja, dass noch viel, viel länger darüber geredet wird. Eben bis er wirklich ja zur Sagengestalt wird, ist das Thema. Also das ist nie so richtig zu Ende, diese Geschichte.
Ja.
Ja, ja, finde ich auch ein cooles Bild. Das ist ein schöner Anfang.
Genau, das hat mir sehr gefallen. Und dann, wie Mio schon gesagt hat,
sind die Hobbits sauer auf Gandalf. Und das bleibt auch so, weil sie denken, Gandalf hätte Bilbo weggehext. Und das war nicht die beste Idee von Gandalf, glaube ich, für seinen Ruf.
Interessiert Gandalf das?
Nö.
aber er bleibt ja auch erstmal weg und er hat ja aber auch im letzten Kapitel gesagt, dass er schon erstmal ein bisschen wegbleibt, auch deshalb, weil er jetzt im Auenland erstmal nicht so gern gesehen ist.
Ja, und tatsächlich erfahren wir ja auch, dass er eine ganze Zeit lang im Grunde immer nur erscheint und verschwindet, wenn es dunkel ist.
Ja,
schon genau. Mehr oder weniger ungesehen.
Ja, und es gibt viele Gerüchte. Also wir bekommen so mit, Sam und, wie hieß der nochmal, und irgendwie anderes sitzen im grünen Drachen.
Zum Ach grünen ja, Drachen. Tim Sandigmann.
Tim, ne? Ja. Und erzählen sie über verschiedene Gerüchte, dass komische Leute ein- und ausgehen im Auenland und Elben verlassen Mittelerde in Richtung Westen und kümmern sich jetzt um ihre eigenen Probleme.
Genau, bevor die Geschichte in den grünen Drachen springt, wird ja noch so ein bisschen was über Frodo erzählt, was der so nach dem Verschwinden von Bilbo macht. Der feiert ja jährlich trotzdem den Geburtstag von Bilbo. Was
mag ich.
Für viele der Hobbits ja so ein Beweis ist dafür, dass Frodo auch nicht ganz dicht im Kopf ist. Ne?
Ja, aber ich finde das irgendwie schön, dass Frodo irgendwie noch, Frodo nicht so, ach, er ist weg, dann vergesse ich ihn jetzt. Aber er denkt immer am 22. September an ihn Ja, und feiert dann auf Seine und Bilbos Wohl.
Genau. Und die Leute stellen ja dann auch fest, dass auch das, was auf Bilbo zutraf, auf Frodo zutrifft, nämlich, dass er, obwohl er älter wird, eigentlich nicht äußerlich altert, also sieht immer noch gut aus.
Und da habe ich dann wieder was kapiert.
Was hast du kapiert?
Das hängt mit dem Ring zusammen.
Bing, bing, bing. Bing, bing.
Habe ich kombiniert, so.
Sehr gut, Detektiv.
Bilbo, Frodo, älter, gleich Ring. Das ist mir dann noch aufgefallen.
Was erfahren wir denn noch über Frodo so relativ am Anfang des Kapitels?
Frodo wird auch langsam älter. Genau.
Das sagte ich ja gerade.
Er hält sich gut. Er geht an die 50 ran.
Ja.
Und die 50 ist für Frodo so eine magische Marke, würde ich mal nennen. Weil Bilbo ist ja auch mit 50 weggegangen. Und jetzt wird Frodo auch langsam so ein bisschen aufgeregter. Er denkt so auch an die wilden Lande. Er macht längere, ausgedehnte Spaziergänge. Er guckt sich Landkarten an.
Was ist mit den Landkarten? Das fand ich auch ganz cool.
Ja, hat mich auch so ein bisschen an die Landkarten gedacht. Er erinnert, wo die Menschen damals nicht wussten, was da so ist. Die Landkarten sind nämlich außerhalb vom Auenland einfach weiß. Und da spricht ja auch dafür, dass sich Hobbits so gar nicht für irgendwas anderes interessieren.
Ich meine, ist ja auch cool. Ne? Bilbo war jetzt ja wirklich bis zum einsamen Berg und zurück unterwegs. Er hat das ganze Wilderland ist er durchschritten im Grunde, ja. Also einmal von West nach Ost in Mittelerde und zurück. Und die haben immer noch keine Ahnung. Die haben also die ganzen Jahre und Jahrzehnte, die Bilbo da war und ja doch das Wissen mitgebracht hat, das haben die nicht genutzt.
Ja.
Ja, also Bilbo hat ja seine eigenen Landkarten, die hat er, glaube ich, alle mitgenommen. Aber die Hobbits selber, also die haben das Wissen, was Bilbo hat, nicht genutzt. Interessiert sie nicht.
Ja, ja. Aber jetzt mal im Denken von den Hobbits, ne?
Ja.
Würdest du, wenn du denkst, der ist verrückt, würdest du Erzählungen glauben und dann auf denen, gestützt von denen eine Landkarte zeichnen? Wenn du denkst, der ist verrückt, irgendwie komisch.
Nee, aber ich denke schon, dass du da recht hast, ja, dass es vielleicht eine der Erklärungen ist dafür. Aber ich glaube, sie interessieren sich einfach auch gar nicht dafür. Also, weil,
das meinte ich auch eben.
Ich meine, die Geschenke von Bilbo haben sie ja gerne angenommen über all die Jahre, ja. Und das sagenhafte Gold von Bilbo war es auch von großem Interesse. Aber wo das her ist und so, das interessiert sie eigentlich gar nicht.
Ja.
Ja? Und auch bei Frodo finde ich es ein bisschen schade, weil er ist ja offensichtlich so neugierig. Der mit diesen Wanderungen und so weiter und spricht ja auch mit den Fremden, die durchs Auenland ziehen, auch mit den Zwergen und so, die da durchs Auenland ziehen. Und dann hat er nur eine Karte, wo es auch weiß ist.
Ja, ja.
Ist auch ein bisschen, also an der Stelle war Bilbo schon ein bisschen, weiß nicht, warum hat er dem Frodo keine Karte dagelassen oder gezeichnet?
Ja. Das finde ich auch komisch, weil Bilbo, der war zu Hause und hatte halt ganz viele
Und hatte Zeit, ja, der hatte richtig viel Zeit.
Und er hat welche gezeichnet wahrscheinlich auch. Und dann lässt er nicht mal eine Nachbildung für Frodo da.
Hätte ja auch sagen können, hier mein Junge, falls du dich mal langweilst, komme ich mal besuchen. Da und da will ich hin.
Aber Hobbits interessieren sich nicht dafür. Und Frodo, genau, wie du ja meinst, Frodo interessiert sich eigentlich schon dafür. Aber vielleicht, ja, er hat ja eigentlich auch wirklich die meisten, der hätte die Möglichkeit, am meisten was von Bilbo zu hören. Vielleicht ist er auch so ein bisschen, die finden mich dann noch komischer, die ganzen Hobbits. Ich zeichne jetzt mal keine Landkarte.
Aber woher würde er das wissen? Weil Bilbo hat ihn ja nicht so gesagt, also, wenn du 5 Meter geradeaus gehst oder so, so, dann...
Nee, aber Bilbo hat ja erzählt, genau, ich bin dann da aus dem Auenland rausgekommen und dann waren da erstmal so viele Hügel, viele Flächen und in der Ferne war dann schon das Nebelgebirge zu sehen. Und darauf kann man ja auch schon so ein bisschen was zeichnen.
Es wäre bestimmt kartografisch nicht exakt vermessen gewesen oder so, das ganz klar nicht, aber dass man so ein bisschen eine Vorstellung davon hat. Auch zeichnerisch eben so Vorstellungen davon hat, das, ja, hat Frodo halt nicht. Dafür sammelt Frodo eben Nachrichten, was draußen in der Welt so passiert.
Genau. Und da erfährt er viel. Es gibt Kriege wieder, irgendeine Macht erhebt sich wieder, der Name Mordor fällt, Elben verlassen Mittelerde, viele komische Gestalten, sowas erfährt Frodo dann alles. Und das gibt er dann auch anscheinend Sam weiter, was er erfährt, weil in der nächsten Szene, die wir dann mitkriegen, sitzt Sam da mit Tim im grünen Drachen und diskutiert.
Ja, es sitzen noch einige andere Hobbits dabei, aber die beiden kommen dann zu Wort.
Genau, die beiden betteln sich dann.
Ja, genau, die betteln sich.
Und Sam ist so ein bisschen auf der Seite von Frodo, ne? Der denkt auch so, da passiert was. Und Tim ist der, ja, da glaubt er nicht.
Ja, ein bisschen ausführlicher vielleicht noch. Was, worüber erzählen die, was passiert?
Ja, also, ja, über eine Ulme.
Unter anderem über eine Ulme, ja.
Ja, da habe ich mir auch was aufgeschrieben, was aber mit, wo man es für spoilern müsste. Und das, soll ich das darüber reden?
Kannst ja mal anfangen, wenn es mir zu spoilerisch wird, dann mache ich einfach ein lautes Beep, Beep, Beep.
Also wir erfahren ja von laufenden Bäumen schon, ja, und aber von denen gibt's ja keine Nachfahren.
Ja.
Und die treffen ja noch welche der Hobbits und die suchen ja ihre Frauen und sie hätten doch mal
ja
im Auenland suchen müssen.
Ach so, meinst du das?
Ja.
Ja, ah, eine interessante Theorie.
Ja.
Ah, könnte sein.
Also es ist am Anfang mit so, wir fahren von laufenden Bäumen, habe ich noch so leicht verstanden, was ich so manchmal mitkriege von euren Gesprächen. Aber den Rest hab ich nicht mehr verstanden.
Merkt ihr einfach, laufende Bäume könnten noch eine Rolle spielen und die suchen etwas.
Das weiß ich, dass laufende Bäume noch eine Rolle spielen.
Ja, also ich finde das, ja, interessanter Gedanke. Finde ich gut, finde ich sehr gut.
Ich weiß, dass Oma einen laufenden Baum mag.
Ja, genau. Oma mag die laufenden Bäume sehr. Das stimmt.
Ja.
Aber wir erfahren ja nicht nur was über die Ulme, sondern wir erfahren ja auch, also erstmal erfahren wir ja was über Sam. Samwise Gamgee, der wiederum das eine oder andere gehört hat und offensichtlich davon ja sehr fasziniert ist. Und das ist ja schon auch so wieder etwas, was, also in Sam und Tim kommen ja wieder so zwei unterschiedliche, sehr unterschiedliche Hobbit Figuren, die prallen aufeinander.
Ja.
Also Sam ist der neugierige, der interessierte Hobbit.
Er möchte auch Elben sehen.
Der Elben sehen möchte, genau. Der an sowas wie Drachen und
Ulmen glaubt.
Und laufende Ulmen glaubt. Und da finde ich übrigens auch ganz cool, irgendwo sagt er ja sowas wie, dass das natürlich alles wahr sein muss. Und dann kommt, wer hat denn die Geschichten überhaupt erfunden? Nimm zum Beispiel die Drachen. Also dieses, wer soll sich das denn ausgedacht haben? Das muss wahr sein, das muss doch stimmen, das kann sich doch keiner ausdenken. Und das finde ich mit Blick auf Tolkien und den Herr der Ringe, ne? Also das muss doch stimmen, wenn das einer schreibt, dann muss das doch wahr sein. Finde ich das ganz nett.
Stimmt, ja. Stimmt.
Sam ist unser aufmerksame Leser des Herr der Ringe oder des Hobbits oder von Tolkiens Werken.
Ja, und einfach derjenige, der bereit ist, ne,
das zu glauben. Ja.
Ja. Und eben es für wahr und real zu halten.
Es gibt Mittelerde.
Ja, eben. Wer soll sich das ausgedacht haben? Also das muss stimmen, das muss es geben.
Aber Sam, so, es gibt Mittelerde. Schon ein bisschen komisch. Er lebt ja in Mittelerde und der so...
Wer soll sich Hobbits ausgedacht haben? Die muss es doch geben. Ja, und auf der anderen Seite steht eben Tim Sandigmann, der steht nun wirklich für den, wie der Erzähler hier sagt, für den vernünftigen Hobbit, ja, der eben an Drachen und solche Sachen nicht glaubt.
Und dein Hobbit ganz vorne.
Ja, dein Hobbit glaubt Tim bestimmt auch nicht.
Darf ich nochmal was zum Namen Tim sagen? Also, als ich das gehört habe, habe ich mich immer gefragt, ob ich mich verhört habe. Tim, weil Sam, Frodo, Pippin und dann Tim. Passt irgendwie nicht so in die Namen der Hobbits rein, finde ich.
Tim. Aber es ist ja auch Peregrin.
Ja, okay, Peregrin. Ja.
Auf die Frage bin ich ehrlich gesagt überhaupt nicht vorbereitet, weil es eine gute Frage, aber ich kann sie wirklich nicht beantworten. Erstens habe ich im englischen Original nicht nachgeguckt, wie es da steht. Und zweitens wissen wir ja, dass so fast jeder Name bei Tolkien eine Bedeutung hat. Also, dass der zufällig ausgewählt ist, kann man sich eigentlich nicht vorstellen. Aber ich kann es einfach nicht beantworten.
Ich fand einfach nur seltsam, dann das zu hören, Sam und Tim. Also die Namen, finde ich, passen einfach nicht zusammen, weil für uns jetzt sind so viele Namen in Mittelerde, im Auenland, ja, nicht alltäglich, ne? Aber Tim halt schon.
Ja, wie gefällt euch denn? Also da gebe ich dir recht, hast du recht, aber wie gesagt, ich kann da jetzt nicht sagen, dass es deshalb oder jenem Grund nicht seltsam ist, sondern eigentlich genau so musste er heißen, weil das hat sich Tolkien so ausgedacht.
Ja, alles gut.
Kannst dir aber nicht sagen. Aber wie gefällt euch denn das Gespräch zwischen den beiden, dieser Battle, so wie du das am Anfang gesagt hast?
Also ich finde es sehr gut. Ich finde, Sam ist auch sehr gut im Befürworten, dass das alles stimmt. Aber ich finde auch manchmal, ich finde aber auch lustig, wenn Pippin Sandigmann dann so sagt, es gibt nur einen Drachen oder das ist der Grüne oder so. Das finde ich aber auch manchmal lustig.
Ja, der Tim ist ziemlich schlagfertig,
ja,
ne?
Fand ich auch, habe ich auch noch ein Beispiel. Also da, wo die dann über die Ulme reden und dann sagt Tim irgendwann, aber da gibt's auch gar keine Ulmen. Also kann er auch gar keine gesehen haben. Fand ich ganz cool, genau. Gefällt mir, das Gespräch gefällt mir gut.
Ist sehr lustig, ne?
Ja, genau.
Ein schöner Dialog, der da stattfindet.
Ja.
In dem Dialog kommen die beiden dann ja auch noch auf Frodo und Bilbo zu sprechen, eben weil es ja dann darum geht, wer denn solche, sag ich mal, solche Geschichten verbreitet, wo solche Informationen herkommen. Und dann sagt eben Sam eben auch, dass er das ein oder andere von Frodo und früher von Bilbo eben gehört hat. Und dann sagt ja Tim, ja, hör mir auf mit denen, ne, nach dem Motto, die sind eh ein bisschen merkwürdig. Also wenn du deine Informationen von denen hast, dann kein Wunder. Und dann haut ja Tim eben auch ab. Und Sam verlässt wenig später auch den grünen Drachen und geht dann nach Hause.
Und dann erfahren wir, dass Gandalf immer mal wieder kommt, wenn er nicht erwartet wird und immer im Dunkel, immer abends und geht dann morgens wieder. Das hat er eine Weile gemacht. Dann 9 Jahre erstmal nicht. Doch dann kam er irgendwann spät abends wieder zu Frodo. Und da beginnt jetzt, finde ich so, der Hauptteil des Kapitels. Das vorher war doch alles so Einleitung.
Und man erfährt nicht so viel über den Abend und jetzt geht's weiter beim Morgen.
Genau. Wir erfahren halt am Morgen, dass Gandalf etwas angerissen hat, aber dann meinte, dass er es im Dunkeln lieber nicht erzählt. Weil muss wohl ziemlich haarsträubend sein, die Geschichte.
Ja, haarsträubend nicht, ziemlich düster.
Ja, düster.
Aber jetzt ist eben Tag und Frodo fordert Gandalf dann auf, so jetzt meinst du nicht, jetzt haben wir quasi gut gefrühstückt, es ist gutes Wetter, draußen ist hell, wir haben den Kamin an, also Fenster auf dem Kamin an, so richtig energetisch total sinnvoll. Ja. Also erzähl mal weiter.
Und dann reden sie über den Ring. Gandalf offenbart so die Macht vom Ring und Frodo wird so richtig geschockt, als er dann erfährt, so dass der Ring einen nicht tötet, aber ihm auch praktisch kein Leben gibt. Also, ich würde es praktisch so interpretieren, dass man einfach da ist. Und wenn man ihn zu oft trägt, wird man für immer unsichtbar. Also, die Macht wird schon ziemlich klar deutlich.
Ja, und dieses Verhältnis, ne, wer ist eigentlich quasi der Beherrscher von wem? Beherrscht man den Ring oder beherrscht der Ring einen selbst? Das verkehrt sich ins Gegenteil. Das sagt ja Gandalf ganz zu Anfang des Gesprächs, was wir eben mitbekommen. Also die Macht des Ringes und die Gefahr des Ringes wird direkt zu Anfang dieses Gespräches sehr deutlich.
Und dann fragt Frodo auch, Gandalf, seit wann wusstest du das? Woher wusstest du das? Und dann, was man finde ich auch irgendwie so kennt, was so irgendwie ganz, die Antwort von Gandalf war irgendwie vorprogrammiert, fand ich. Also von Wissen ist keine Rede, praktisch, ne? Das ist doch vorprogrammiert, dass man sowas sagt. Dass Weise dann sowas sagen.
Ja, genau, fand ich auch. Und so ein bisschen dieses, und dann noch zu sagen, ich weiß schon viel, ja. Also ich weiß eine ganze Menge, aber von dem Ringwissen, naja, so richtig weiß ich noch immer nicht.
Ja, genau. Dumbledore macht das ja auch in einem Kapitel sowas, genau.
Ist das so die Waisenkrankheit? So
ein genau, bisschen, das ist die Waisenkrankheit.
So ein bisschen Angeber-Style.
Redest du von was ich gar nicht kenne?
Du hast es vielleicht gar nicht wahrgenommen, aber...
Aha. Jetzt bin ich raus.
Ja, wir reden über Harry Potter.
Nein, das ist ja ein Herr-der-Ringe-Podcast. Hier wird nicht über Harry Potter geredet. Ich möchte, dass dieser Name nicht genannt wird.
Harry.
Potter. Das ist der Name, der nicht genannt werden darf.
Voldemort.
Das ist egal.
Okay, genau.
Ist das eigentlich derjenige, der Bohrmaschinen verkauft?
Genau.
Harry Potter, ist das nicht der Junge mit dem Lichtschwert?
Das ist geklaut, ne?
Ja.
Ja. Okay, Grüße an den Urheber.
Copyright. aber Gandalf vermutet es halt, seitdem er praktisch weiß, dass Bilbo den Ring hat, seitdem er die Geschichte gehört hat, wie er den Ring bekommen hat, also die angebliche Geschichte, die wir im Hobbit ja nicht erfahren, aber im Herr der Ringe erfahren haben, dass er es praktisch erspielt hat, so wusste er dann sofort, okay, das muss auch der eine Ring sein, es muss der eine Ring sein, weil Gollum hatte praktisch die gleiche Geschichte oder so eine ähnliche Geschichte, um den Ring für den Besitz des Rings unantastbar zu machen.
Ja, das ist ja ein ganz spannender Punkt. Ne? Also hier, genau, also sagt ja Gandalf dann eben, dass er sich sofort irgendwie Sorgen gemacht hat, als er gemerkt hat, dass Bilbo lügt. Ja, und dann eben auch die Geschichten, die Bilbo und, oder die Lügen, die Bilbo und Gollum erzählt haben, waren sich zu ehrlich. Die beziehen sich aber vor allem auf das Thema Geschenk. Also ja, die Geschichten insgesamt sind ja schon unterschiedliche, aber beide behaupten eben, dass es ein Geschenk ist. Gollum damals ein Geburtstagsgeschenk und Bilbo...
Gewonnen als... Ja.
Ja, Bilbo ja angeblich auch zuerst, er hat ja zuerst erzählt, dass es ein Geschenk gewesen sei von Gollum an ihn. Und das stimmt ja nicht. Und das ist ja interessant, wenn man nochmal in den Hobbit reinguckt. Wir hatten das ja, glaube ich, auch in unseren Folgen schon gesagt, damals beim Hobbit, dass dieses entsprechende Kapitel ja umgestaltet worden ist. Und es ist ja jetzt gar kein Geschenk mehr von Gollum. Und dass Bilbo diese Lüge explizit erzählt, passiert im Hobbit ja auch nicht mehr.
Ja, ja.
Ja, und ich habe nochmal nachgeguckt tatsächlich. Also wenn ihr euch erinnert, im Hobbit gibt es ja gibt's eben dieses Rätsel im Dunkeln Kapitel, dort findet Bilbo den Ring und dann gibt es das nächste Kapitel, in dem dann Bilbo wieder auf die Zwerge stößt und sich dann wieder heimlich in deren Mitte mischt.
Und er erzählt ja noch gar nichts vom Ring.
Genau, er erzählt ja gar nichts vom Ring. Man erfährt aber, dass Gandalf misstrauisch Bilbo anschaut. Und Bilbo fragt sich zu dem Zeitpunkt, ob der Zauberer wohl errät, was er nicht erwähnt hat, also eben über den Ring, ob er was über den Ring errät. Und dann verschwindet Gandalf ja im Grunde. Wenn wir uns nämlich erinnern, ist es ja so, dass Bilbo den Zwergen erst im Düsterwald bei den Spinnen von dem Ring erzählt. Und zwar damals, wo es nicht mehr anders geht. Und auf Gandalf trifft Bilbo ja dann erst wieder
in der Schlacht der Fünf Heere. Also kurz vorher.
Kurz vorher, genau, wo er ja dann eben Thranduil und Bard den Arkenstein übergibt.
Ja, genau.
Und da erzählt er ihm ja auch nichts davon.
Also wir erfahren irgendwas nicht.
Genau, wir erfahren was nicht.
Aber ich fände es aber tatsächlich auch irgendwie sinnvoll, wenn im Hobbit praktisch die gleiche Geschichte steht, die uns jetzt praktisch als Lüge verkauft wird. Weil es ist ja das Tagebuch von Bilbo. Der Hobbit ist ja praktisch das Tagebuch von Bilbo. Also wäre es sinnvoll oder logisch, wenn da die Geschichte steht, die sich Bilbo ausgedacht hat. You know?
Aber ich glaube, Bilbo hat es auch später abgeändert.
Mhm. Ja.
Und da erkennt man ja eine richtig gute Parallele zwischen Bilbos Geschichte und der von Tolkien. Weil Bilbo hat sie ja auch erst mit dem Geburtstag geschenkt und sein Tagebuch geschrieben. Und Tolkien hat es ja auch dann so. Und dann haben sie es halt beide abgeändert.
Mhm.
Zur, also jetzt, offiziellen Variante.
Ja, und dann, genau. Und dann finde ich es aber interessant, wenn man sich mal überlegt, dass Gandalf damals schon irgendwie kein gutes Gefühl hat. Dass er so lange tatsächlich braucht, um sich sicher zu sein, beziehungsweise auch daraus Handlung abzuleiten.
Ja.
Weil er sagt ja sowas wie, dass es irgendwie dass der Ring eine unheilvolle Macht hat, war eben von vornherein klar, eben aufgrund dieser Lügen zum Beispiel, also dass der Ring eine unheilvolle Macht auf den Träger ausüben würde, das war klar. Und er sagt ja dann, glaube ich, auch recht schnell, dass es sich um einen Ring der Macht handelt. Das war eigentlich auch schnell klar. Und dass es eben keiner der neun, also der Ringe der Menschen sein kann und keiner der Zwergenringe sein kann, ist ihm eigentlich auch klar. Und wo die drei Ringe der Elben sind, weiß er ja eigentlich auch.
Ja, genau. Aber Saruman?
Also kann es ja nur der eine Ring sein oder gar kein Ring der Macht.
Ja.
Genau, und dann kommt eben Saruman ins Spiel.
Genau, und erstmal wird uns ja gesagt, Gandalf will erstmal eigentlich gar nicht so mit seiner Vermutung zu Saruman gehen. Irgendetwas hält ihn davon ab. Und als er dann doch hingeht, bestätigt Saruman seine Vermutung nicht. Und jetzt kommt meine Vermutung.
Okay.
Also, es kann sein, dass sie stimmt oder dass sie nicht stimmt. Es ist ja nur eine Vermutung, weil ich habe den Herr der Ringe ja noch nicht viel gelesen. Aber auf mich wirkt Saruman, ich sage jetzt einfach mal, böse.
Mhm.
Weil...
steile These, ne?
Genau. Also, erstens, irgendwas hält Gandalf davon ab, mit ihm zu reden. Das finde ich erstmal, obwohl es ja nur ein Gefühl von Gandalf ist, aber finde ich erstmal so als begründet meine These so ein bisschen.
Mhm.
Zweiter Punkt. Er bestätigt die Vermutung von Gandalf ja nicht, die sich doch später als wahr herausstellt. Und wir erfahren ja, dass sich Saruman sehr stark mit den Ringen auseinandergesetzt hat und ich glaube schon, dass er wusste, was es mit dem Ring auf sich hat. Also ich glaube, Saruman ist nicht so freundlich, wie Gandalf vermutet.
Okay, ja.
Hast du, also... mit ein bisschen Vorwissen. Luis, du hast ja auch schon mal ein bisschen der Filme gesehen.
Aber nicht viel.
Hast du da schon mal Saruman gesehen?
Ich weiß nicht.
Okay. Und wenn du ihn da mal gesehen hast, vielleicht konnte ich dich da, dieses Bild da beeinflussen.
Ich weiß aber wirklich nicht, ob Luis das schon mal gesehen hat. Kann ich gar nicht.
Aber ich habe auf jeden Fall...
wir haben wirklich ja nicht viel gesehen bisher.
Auf jeden Fall, bei der Vorbereitung habe ich da nicht dran gedacht, als ich das aufgeschrieben habe.
Okay, also steile These, spannende These. Werden wir sehen, ob du recht hast oder eben nicht. Was sagt Gandalf denn jetzt gerade trotzdem über Saruman? Wer ist Saruman eigentlich?
Der Anführer des Weißen Rats.
Ja, der Vorsitzende, genau.
Und der... mächtigste Zauberer, der sich sehr mit der Ringkunde beschäftigt hat.
Der Oberste meines Ordens, ne, sagte er ja noch. Und der Oberste des Ordens ist eben der, was ist der Orden? Das sind die?
Fünf Zauberer.
Die Weisen,
ne? Die die Istari, ne? Und was ist der Rat? Das sind dann noch?
Da gehören doch auch noch Galadriel dazu, wahrscheinlich auch noch Elrond. Und dann wahrscheinlich noch irgendwelche anderen wichtigen Elben.
Jedenfalls Gandalf, Saruman, Galadriel, Elrond sind dann Teil des Weißen Rates.
Heißt der Rat weiß, wegen der Farbe weiß, oder der Weise Rat?
Ich glaube, wegen der Farbe weiß. Aber ich verstehe es auch nicht.
Sage ich denn das Richtige, oder heißt der gar nicht so? Doch, ich meine schon, ne?
Ja, der heißt Weißer Rat.
Ich weiß nicht, ob es ein scharfes ist oder so, ist keine Ahnung. Aber... ist mir jetzt einfach mal so in den Sinn gekommen, ob es vielleicht Druckfehler ist, der Weiße Rat statt der Weise Rat.
Ja, ist ja tatsächlich der Weiße Rat. Und abgesehen von den Personen, die wir genannt haben, gehört noch Círdan, der Elb, dazu. Und Fürsten der Eldar, also der Elben. Also das ist eben Saruman und der beschäftigt sich vor allen Dingen...
mit der Ringkunde.
Ja, und wir erfahren auch so ein bisschen was über den Charakter von Saruman. Der ist...
keine Ahnung.
Ist er auch ein bisschen stolz und vielleicht auch arrogant. Ja, also er sagt ja irgendwie, also Gandalf sagt ja irgendwie auch, dass er Einmischungen in seine Sachen nicht so gerne hat. Einmischungen nimmt er übel und so weiter. Also der ist, glaube ich, kein ganz einfacher Charakter.
Ja.
Aber ob deine Vermutung, deine Theorie stimmt?
Ich glaube schon.
Ich weiß es nicht.
Doch, doch.
Ja, schauen wir mal.
Schon. Aber wenn ich so ein... mal aus seiner Sicht. Er ist, sagen wir mal, der Weiße, der Beste der Zauberer würde annehmen, weil sonst würde er ja nicht zum Weißen ernannt werden. Und dann kommt so der kleine graue Heini Gandalf und will ihm alles vermischen. Ich glaube, wenn ich wahrscheinlich zu Recht zum besten Zauberer ernannt werden würde und mir jemand anderes immer Vorwürfe machen würde, dann würde ich, glaube ich, auch ein bisschen am Ende arrogant sein.
Ja, passt zu dir. Und
was?
Passt zu ihm, habe ich gesagt. Und du sprichst schon das Richtige an. Du meinst der Heini Gandalf. Das ist sehr gut. Du hast endlich auch mal kapiert.
Um dem was entgegenzuhalten, Anders. Ich kann es noch nicht komplett ausführen, aber Galadriel, ja?
Ja.
Die hätte sich lieber den grauen Heini als Vorsitzenden des Weißen Rates gewünscht.
Hätte ich mir auch gewünscht.
Ja?
Ja.
Den Heini?
Ja. Wird er bestimmt lustig. So eine Clownshow. So ein Zirkus.
Ach, oh, je. Gandalf, du Armer.
Die üben dann, anstatt über so Zauberkünste zu reden, über was so in der Welt passiert, üben die Zaubertricks.
Okay, kommen wir mal zurück. Also Saruman ist eben der Vorsitzende des Weißen Rates und ja, alles, was eben Saruman erzählt, scheint eben davon doch wieder abzurücken, dass es sich um den einen Ring handelt, den Bilbo da gefunden hat. Und deshalb wartet Gandalf weiter ab. Und er wartet bis zu welchem Tag?
Bis zum Tag der Party.
Genau.
Weil er da wirklich sofort merkt, als Bilbo den Ring nicht abgeben möchte, das muss der eine Ring sein. Es muss der. Diese Macht, die der Ring auf Bilbo hatte, es muss der eine Ring sein. Und Frodo macht sich auch so ein bisschen Sorgen um Bilbo, weil er hatte den Ring ja lange, er hat ihn auch hin und wieder benutzt. Aber Gandalf glaubt schon, dass Bilbo irgendwann dann doch nochmal vom Ring nicht mehr besessen ist. Sag ich mal, dass er wieder normal ist, dass er irgendwann den Ring normal auch sehen kann, ohne direkt den Ring wieder haben zu wollen. Und dann fordert Gandalf auf den Ring, wirft ihn ins Feuer, um dann so auch herauszufinden, was da drauf
ist. Er wirft es ins heißeste Feuer, wird aus Frodos Sicht gesagt. Woher weiß Frodo, wo das heißeste Feuer ist? Toucht der immer da rein, oder was?
Nee. Das erkennt man an der Flammenfarbe.
Blau oder was?
Ja, blau ist sehr, sehr heiß. Blau ist eine sehr, sehr heiße
Flammenfarbe. Aber wird gesagt, in Frodos kleinen Kaminfeuer könnte nicht mal gewöhnliches Gold schmelzen und dann hat er bestimmt keine blaue Flamme da drin.
Doch, selbst in einer Kerze ist eine blaue Flamme unten.
Ja.
Nur nichtsdestotrotz reicht die Hitze dieses Feuers eben nicht aus, wird gesagt, genau.
Wir warten mal bis Advent und dann zeige ich dir mal, dass auch in unserer normalen Adventskerze auch eine blaue Flamme ist, ganz unten. Zeige ich dir dann mal.
Aha. Aber ist das heißeste unten?
Ja.
Ach ja, kann man verstehen.
Wieder was gelernt. Sehr gut.
Ja, genau. Ich bin Lehrer Luis.
Der wenig weiß.
Der Ring wird ins Feuer geworfen und den lassen die dann auch kurz drinne. Und Gandalf holt ihn dann mit der Zange raus. Und dann wird klar, wieso es der Ring der Macht ist. Er ist nämlich überhaupt nicht heiß. Er hat sich null verformt. Also doch, nämlich eine Schrift ist zutage gekommen. Und wie gesagt, er ist überhaupt nicht heiß. Man kann ihn auf die Hand legen, ohne dass nicht mal irgendwie es warm wird oder so. Der Ring ist einfach nur kühl, wird gesagt. Krasser Ring. Und was steht denn auf dem Ring drauf?
Ein Ring, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden. Drei Ringe den Elbenfürsten, hoch im Licht. Sieben den Zwergenherrscher in ihren Hallen aus Stein. Den Sterblichen ewig dem Tode verfallen, neun. Einer dem dunklen Herrscher auf dunklem Thron im Lande Mordor, wo die Schatten drohen. Ein Ring sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden im Lande Mordor, wo die Schatten drohen.
Genau, und diese ersten zwei Zeilen stehen ja auf dem Ring drauf. Und damit ist es klar, es ist der eine Ring. Weil das gehört zum Teil, zum einen Ring.
Und jetzt weiß Gandalf eben ganz sicher Bescheid. Das, was er über Jahre vermutet hat, ist tatsächlich wahr. Es handelt sich eben um den Meisterring. Und dann ist erstmal so ein bisschen Stille. Also Frodo sitzt schweigend da und denkt offensichtlich nach. Und er hat große Angst, Ja, also die Furcht schien ihn mit einer riesigen Hand zu packen wie eine dunkle Wolke, die im Osten aufstieg und sich drohend auftürmte, um sich auf ihn zu stürzen. Ja, und dann fragt er erstmal wieder, wie in aller Welt ist er nur zu mir gekommen? Und das ist so ein typischer Teil, also auch wieder so ein bisschen für, wie Gandalf auch mit den Fragen von Frodo umgeht, weil er antwortet erstmal gar nicht auf die Frage, sondern dann sagt er erstmal, das ist eine lange Geschichte, wenn ich dir das alles erzählen sollte, dann sitzen wir dann in einem halben Jahr noch hier und so. Dann erzählt er erstmal was anderes und dann irgendwie 5 Minuten später, also Gandalf hat jetzt erstmal nicht auf seine Frage so richtig geantwortet, Frodo fragt dann als nächstes, warum wurde er nur nicht vernichtet? Und dann sagt Gandalf, ja, bevor ich dir diese Frage beantworte, erzähle ich dir erstmal, wie der Ring zu dir gekommen ist. Also die Frage, die Frodo 5 Minuten vorher gestellt hat.
Ah.
Ja, also Gesprächsführung von Gandalf.
Sinnvoll.
Ja. Aber das ganze Ding ist ja eh so ein bisschen wie Opa erzählt vom Krieg, ne? Also Gandalf weiß alles und Gandalf gibt hier so mal richtig, braucht ein Stichwort von Frodo und dann erzählt er was.
Also der Ring ist an Frodo gekommen, weil er erstmal vom dunklen Herrscher gemacht werden musste. Und dann hat Sauron damit große Kriege veranstaltet und gegen Sauron groß haben gekämpft. Gil-galad, Elendil und die Isildur. Und sie haben Sauron dem Ring geklaut, aber sind währenddessen selbst gestorben.
Nicht alle.
Ja,
nicht unmittelbar jedenfalls.
Ja, also ja, Elendil und die Isildur. Ich meine, Elendil und Gil-galad sind gestorben. Und das Schwert von Elendil, Narsil, ist zerbrochen.
Das weiß ich.
Und die Isildur dann hat den Finger von Sauron abgeschnitten, wo der Ring dran saß. Und Sauron ist verschwunden und nur noch der Ring lag da. Und Isildur so, nimm ich. Und der wurde dann irgendwann erschossen von Orks. Und der Ring ist ins Wasser gefallen mit Isildur, weil der Ring ihn verraten hat.
Ja, der Ring leitet Isildur eben vom Finger, deshalb wird er sichtbar und deshalb kann er eben auch tatsächlich von den Orks getötet werden. Und der Ring bleibt dann ja, so wie es hier beschrieben wird, bei den Schwertelfeldern eben auf dem Grund liegen und wird dann dort erstmal vergessen.
Ja.
Und nicht gefunden.
Dann Sprung zu den Haarfüßern, oder?
Ja, genau. Wenn wir vielleicht nochmal so ein bisschen trotzdem in dem Kapitel jetzt ein bisschen einen Schritt zurückgehen können. Erstmal erfährt Frodo ja jetzt was über Sauron. Also du weißt ja schon alles über Sauron, deshalb ist das vielleicht nicht mehr so eine ganz wichtige Information für dich. Aber vielleicht war das für Louis nochmal nicht ganz uninteressant, ein bisschen was zu
erfahren. Erzählt mal.
Nee, du hast es ja gelesen.
Ja.
Nein, aber wird ja dann nochmal von Gandalf erzählt, wie eben Sauron sich ja zuerst im Düsterwald versteckt hat und dass er dann eben von dort zurück nach Mordor ist, den dunklen Turm wieder errichtet hat und dass es eben tatsächlich nicht nur Gerüchte sind, die man selbst im Auenland gehört hat, sondern es tatsächlich so ist, dass der dunkle Herrscher sich wieder erhebt und dass ihm aber noch was fehlt, um seine volle Macht wieder zu erlangen, das ist eben der eine Ring.
Ja.
Ja, und Frodo ist dann ja auch so, wie gesagt, sehr furchtsam und reagiert da ja auch so ein bisschen wieder mit einem, ich wünschte, das wäre nicht zu meiner Zeit geschehen, worauf Gandalf ja dann auch wieder antwortet, so, ja, das wünschen sich eben alle oder das wünsche ich mir auch. Das haben wir aber nicht zu entscheiden, sondern wir haben nur zu entscheiden, was wir eben mit der Zeit anfangen können, die uns gegeben ist. Und wir erfahren dann eben von Gandalf noch mal ein bisschen was über die Ringe, auch über die 3 Ringe der Elbenherrscher, die eben niemals Saurons Hand berührt hat. Und dann erfahren wir was über die 9 Ringe und über die Ringgeister. Die werden zum ersten Mal an dieser Stelle, glaube ich, erwähnt. Die waren vorher noch nicht Thema.
Ja, genau.
Eben auch, was die Ringgeister eigentlich sind. Eben, dass sie nur noch große Schatten sind, entsetzliche Diener eben des dunklen Herrschers. Und er weiß jetzt noch nicht, ob sie wieder da sind, aber er hält es zumindest schon mal für möglich, dass auch sie dem Ruf des dunklen Herrschers wieder gefolgt sind und wieder auferstehen oder wieder zurückkehren. Aber davon möchte selbst Gandalf am helllichten Tag nicht im Auenland reden. Also vom Ring und vom Sauron und so weiter traut er sich, aber von den Ringgeistern möchte er eben jetzt nicht erzählen. Das fand ich auch ganz interessant.
Aber das verstehe ich nicht.
Ja, ich auch nicht.
Weil Sauron ist doch der Meister von den Ringgeistern, also stärker als die Ringgeister. Und aber über Sauron, ja, kein Problem, aber über die kleinen Diener möchte er nicht reden.
Ja, fand ich auch erstaunlich tatsächlich, dass er dann sagt, selbst also von den Neun wollen wir selbst am helllichten Tag im Auenland nicht sprechen.
Wieso? Also, hä?
Weil, ja, ich sag ja, ich weiß es nicht, wieso.
Ja, aber sind die Neun Ringe nicht einfach die kleinen normalen Ringe?
Nee, auch die sind keine normalen Ringe. Also wir erfahren ja, ja am Anfang in dem Kapitel, dass es Elbenringe sind.
Aber die schwächer.
Die würden die Hobbits Zauberringe nennen und selbst die einfachen sind nur im Grunde für die Elben nicht viel mehr als Spielzeuge oder einfach Übungen. Und dann redet er davon, dass es die Ringe der Macht gibt. Und die sind nun wirklich mächtig. Und ich würde jetzt tatsächlich sogar die, ja, ist die Frage, die Neun, sind das Ringe der Macht?
Ja.
Ja, ne, ich würde schon sagen. Ja, ich vermute, dass es noch andere Elbenringe gibt, die noch weniger mächtig und gefährlich sind als eben die Neun Ringe, die die Menschen erhalten haben. Und ja.
Okay.
Und die Zwerge sind zu keinen Ringgeistern geworden, weil sie einfach zu willensstark waren.
Ja, es gibt ja auch in dem Kapitel eben diese Aussage, dass die Ringe der Macht für die Sterblichen eben besonders gefährlich sind. Und die Zwerge sind ja auch sterblich, da kann man eigentlich dann nur vermuten, dass sie tatsächlich wegen besonderer Willensstärke oder was auch immer davon nicht so betroffen sind. Aber für die Menschen offensichtlich von großer Gefahr sind.
Aber warum ist es dann für die Hobbits auch nicht? Weil die Hobbits sind ja auch sterblich.
Ja, und deshalb, das schließt er auch gar nicht aus. Auch selbst bei Bilbo und bei Frodo schließt er das ja gar nicht aus. Aber er beschreibt ja, dass es schon auch sehr darauf ankommt, mit welcher Einstellung, mit welchem Vorsatz man die Ringe an sich nimmt und behält, wie oft man diese einsetzt. Also wenn man eben mit dem Willen diese Ringe an sich nimmt, diese zu benutzen und auch vielleicht deren Macht für sich einzusetzen, dann wird der Ring einen schneller beherrschen, als wenn man den Ring so an sich nimmt, wie zum Beispiel Frodo es jetzt tut eben, ne? Mit vielleicht mit Furcht, mit dem Vorsatz, ihn auch nicht einzusetzen und auch mit diesem, du, was du mir gerade erzählt hast, eigentlich will ich den Ring gar nicht haben, ja, also der ist mir viel zu gefährlich. Und das sind ja alles Dinge, die offensichtlich diesen Einfluss des Rings in der Geschnelligkeit eben beeinflussen. Aber am Ende des Tages sagt er ja auch, am Ende würde es auch auf die Hobbits zutreffen. Nur glaubt er, dass sie sehr viel mehr Zeit haben.
Aber Bilbo hat ihn ja genommen, weil er ihn einfach nützlich fand. Mhm. Und dann wollte er ihn ja benutzen. Warum wurde er dann nicht auch so vom Ring so...
Aber er wurde so doch verrückt. Besessen.
Ja, aber halt nicht so verrückt wie Gollum, das Beispiel.
Ja, zwischen der Zeit, die Gollum den Ring hat, die Dauer, und der den Bilbo hat, liegt doch durchaus ein Unterschied.
Oh ja, 1000 Jahre oder so.
Nein, 1000 glaube ich nicht.
Aber 100.
Nee, ich glaube irgendwie 478 Jahre hat Gollum, meine ich, den Ring gehabt und Bilbo hatte ihn...
60.
Ja, ja, klar, ja. 60. Und seitdem hat Frodo ihn jetzt, glaube ich, dann 17 Jahre. 17 Jahre? Ja, müsste 17 Jahre. Fast 17 Jahre sein. Er wurde ja 33, jetzt steht er kurz 50, vor dem 50. sind 17 Jahre.
Ja, klar.
Also, das heißt, Bilbo hatte den Ring sehr viel weniger lang,
als Gollum.
Als es Gollum hatte.
Oh ja.
Oder als Schmergoll.
Was mich erstaunt hat.
Ja.
Ich kann jetzt gar nicht so richtig darüber reden. Ich will es aber mal anteasern und ich möchte, dass mich irgendjemand am Ende des Herrn der Ringe daran erinnert. Gandalf spricht jetzt ja über Sauron, über das Wiedererstarken Saurons, und dass Sauron lange geglaubt hat, dass der eine Ring vernichtet worden sei, dass die Elben ihn vernichtet hätten. Und jetzt weiß er ja eben durch, was wir auch erfahren, dass Gollum eben gefunden wurde und nach Mordor gebracht wurde, oder Gollum ging nach Mordor, wurde dort aufgegriffen und wurde gefoltert, hat da dann alles ja erfahren, der dunkle Herrscher. Also weiß er jetzt, dass der Einring nicht zerstört ist. Das ist ihm bekannt. Und wenn man jetzt auf das Ende des Herrn der Ringe guckt, was dann mit Sauron passiert, finde ich das eine sehr erstaunliche Aussage. Also in 2,5 Jahren können wir nochmal drüber reden.
Ich weiß nicht, worüber du redest.
Ja, ich kann es dir jetzt nicht weiter erklären. Aber vielleicht versteht mich da draußen irgendjemand.
Ich bin es nicht.
Du bist ja auch nicht da draußen. Du bist hier drin.
Wann waren wir jetzt schon weiter bei der Ringgeschichte, wie er zu Frodo gekommen ist, oder?
Steig einfach ein.
Smergols Geburtstag, an dem er dann mit Dergol ein bisschen lang gegangen ist und dann Dergol war angeln. Smergol hat irgendwas auf dem Boden gesucht und Dergol wurde von einem großen Fisch oder so ins Wasser gezogen und hat dann unter Wasser den Ring gesehen, taucht auf mit dem Ring. Smergol hat ihn beobachtet und fand das Gold so cool, möchte er unbedingt haben. Also hatte der Ring sofort auch eine Macht auf ihn, wo er ihn auch schon nur gesehen hat. Und da kommt sofort die Geschichte mit, fällt ihm sofort die Geschichte praktisch mit der Geburtstagsgeschenk ein, dass Dergol den Ring ihm schenken muss, was er nicht möchte, weil er ihm schon einen Ring geschenkt hat. Und dann...
Nicht einen Ring, weil er ihm schon ein Geschenk gemacht hat.
Ein Geschenk geschenkt hat.
Aber genau. Ich glaube, es war gar nicht sein Geburtstag.
Doch.
Doch, doch, doch.
Wirklich?
Ja.
Okay. Aber nochmal zu dem Ringfund von Dergol. Ich habe mal mit Oma Steine gesammelt am Meer. Und wenn Steine so ein bisschen im Sand waren und man danach gegriffen hat, und dann kam eine Welle, weg war er. Und Dergol muss ihn ja entdeckt haben, der ist kleiner als ein Stein. Und dann muss er ja auch rechtzeitig zugreifen.
Wieso rechtzeitig zugreifen? Ja,
das sagt, beweist jetzt ehrlich gesagt nur, dass du nicht so geschickt bist wie ein Hobbit.
Wieso rechtzeitig? Aber er... rauscht er auch ein Vollkaracho da durch.
Wodurch?
Wer rauscht da durch?
Durch den Fluss. Na? Und dann...
Hä?
Dergol.
Nein.
Doch, er ist doch an einem... an einer Angel, die einen Fisch zieht.
Ja, und er lässt die Angel dann ja los.
Ich dachte, er rauscht...
Er sitzt, glaube ich, auf einem Boot. So habe ich das wahrgenommen.
Ja.
Und ein Fisch angelt... Und.
Nee.
Nicht
ein Fisch angelt.
Und ein Fisch geht an die Angel.
Ja.
Und zieht ihn rein.
Ja.
Und er hält die Angel halt fest.
Ja.
Und bis er im Grund ist. Und ich glaube, der Fisch zieht ihn halt nur so auf den Grund. Und nicht irgendwie so in eine Richtung, sondern eher so an den Grund. Und dann lässt er die Angel los. Und dann sieht er, weil er den Ring sieht. Und dann taucht er wieder mit dem Ring wieder auf.
Ja, aber trotzdem. Kommt dann eine Welle. Er muss ihn ja erstmal entdecken und der ist viel kleiner als ein Stein und die Strömung des Flusses ist ja permanent und dann müsste der Ring ja direkt weiter geschwommen sein.
Na, also ja, im Fluss ist ja auch nicht so, dass alles, was auf dem Grund ist, sich ständig mitbewegt, sondern irgendwann bleibt es ja auch da liegen oder bewegt sich sehr viel langsamer. Der zweite Punkt ist, ich glaube, als ihr die Steine gesammelt habt, da war euer Kopf ja über Wasser und ihr habt ins Wasser reingeguckt, richtig?
Ja.
Das heißt, ihr hattet das Thema Lichtbrechung ja auch noch.
Haben wir gerade in Physik.
Und Dergol ist ja auch mit dem Kopf unter Wasser. Das heißt, das Thema Lichtbrechung hat er so ja nicht. Außerdem ist er ja einer der Vorfahren der Hobbits. Die haben sicherlich bessere Reflexe als du. Oder zumindest als Oma. Entschuldigung. Und insofern, glaube ich, war das nicht so schwierig, wie du dir das da gerade vorstellst, dass der Golden Ring tatsächlich...
Aber wie lange kann er dann die Luft anhalten?
Das ist eine ganz andere spannende Frage.
Ja, ganz ehrlich, also ich habe mir das jetzt so wie im Bach vorgestellt.
Ich habe mir das ist der große Anduin, der riesige Anduin. Und du sagst so, ja, die leben da an dem Bach.
Hast du dir das wie die Donau vorgestellt? Oder wie den Rhein?
Ja, so ist der ja auch.
Oder wie den Rhein.
Ja, so ist der.
Schon ein großer Fluss, der Anduin, auf jeden Fall.
Der ist kein kleines Bächlein. Ach nee.
Vielleicht sollten wir wirklich mal die Karte, also ab dem nächsten Kapitel wird die Karte mit auf den Tisch gelegt. Da müssen wir drauf gucken. Dann kannst du dir das auch noch vielleicht ein bisschen besser vorstellen. Es sind ja auch die Schwertelfelder, ne, an denen das stattfindet. Ja, Mio ist vorbereitet, vorbildlich. Einmal die Karte hier. Also wenn es jetzt gerade knistert, liegt das daran, dass wir die Karte... Warte mal, eben hier nochmal richtig schön fürs Mikro. So.
Das hier ist der Anduin.
Also ist ein sehr kleiner Fluss auf der Karte.
Ja, aber...
Nein,
wenn auf der... Schon. Deutschlandkarte den Rhein sieht, dann ist er auch nur so groß.
So, und hier zwischen dem Düsterwald im Osten und dem Nebelgebirge im Westen finden wir eben die Abzweigung, die Schwertel. Und da finden wir auch die Schwertelfelder. Und da waren sie eben an der Stelle angeln und haben den Ring gefunden. Hier ist der Ringfund.
Ach, das war da. Ich habe mir es da so vorgestellt.
Mio zeigt gerade südlich der Rauros-Fälle.
Und hier ist Mordor. Und wo ist der Berg, wo die das reinwerfen müssen?
Hier. Das ist der Schicksalsberg.
Ach, okay.
Wir gucken uns nochmal zusammen die Karte an, dass du dich ein bisschen besser orientieren kannst. Das sollten wir sowieso tun. Hätte ich vorgeschlagen, so für die Zeit, sobald sie sich auf den Weg machen, dass wir so ein bisschen den Weg von Frodo mit nachzeichnen können. Aber eben in den Schwertelfeldern hier an der Stelle, dort ist der Ring gefunden worden und dort lag er. Habt ihr übrigens eine Ahnung, wie lange der Ring dort gelegen hat, bevor er gefunden wurde? Habt ihr
1000 Jahre?
Ja, können wir das mal raten. Wie viele Jahre?
5700.
Also du sagst 1000 Jahre?
Ich sag so 2800.
2800?
Ja.
Und du?
Ungefähr.
5714.
Wenn ich richtig recherchiert habe, waren es 2463.
Ich war richtig, Leute. Ich war richtig.
Machst du das im Matheunterricht auch so?
Ja.
Immer. Dann wundert mich das nicht mit den Noten.
Ich bin in Mathe so gut. Ich bin sehr gut.
Hier geht es jetzt nicht um Noten, hier geht es nicht um Mathe, hier geht's.
Aufmunterung. Selbst Einstein hatte nur eine 4 in Mathe.
Ich bin besser als Einstein. Ich bin besser als Einstein.
Ob das stimmt oder doch nur ein Gerücht war, das könnten wir ja auch mal recherchieren.
So wie Bilbo.
Manche sagen so, manche sagen so.
Ich sag, ich bin besser als Einstein.
Das, mein Freund, darfst du dein ganzes Leben lang ab jetzt beweisen.
Nein. Okay.
Ohne Nobelpreis und ohne bahnbrechende Theorie, die die Physik verändert, kommst du mir nicht nach Hause. Ist das klar?
Ja.
Gut.
Internet sollte alle 3 Stunden benutzt werden.
Okay. Oh je, oh je.
Okay.
Komm, macht mal hin. Wie geht's weiter?
Smeargol erwürgt Dergol.
Ja.
Und bekommt einen Ring. Dergol wird nie gefunden. Und Smeargol nutzt den Ring aus, um Geheimnisse herauszufinden. Und dann, um gemein zu sein, zu seinen Verwandten. Smeargol wird einfach unbeliebt. Und irgendwann geht dann auch Smeargol weg. Ins Nebelgebirge. Wo er dann ja auch sein ganzes Leben lang bleibt. Nein, nicht sein ganzes Leben lang, bis Bilbo kommt.
Ja, und aber warum? Weil er die Sonne hasst.
Genau, weil er die Sonne hasst. Weil die Sonne ihn blendet. Genau, dann kommt Bilbo, gewinnt oder findet den Ring. Und jetzt ist er genau bei Bilbo. Und Bilbo ist, soweit Gandalf weiß, der Einzige, der den Ring aus freien Stücken abgegeben hat. Und jetzt ist er bei Frodo. Und dann wird uns noch berichtet, dass Gandalf danach, nachdem er dann wusste, dass der eine Ring ist, oder vermutet hat, dass der eine Ring ist nach der Party von Bilbo, hat er Gollum gesucht und gefunden und hat ihm halt so rausgepresst, was er weiß, was er gemacht hat, sowas.
Ja, bei der Suche nach Gollum sagt Gandalf ja selbst, hat er einen Fehler gemacht.
Er hat es auf sich beruhen lassen erstmal.
Und damit im Grunde zugelassen,
dass er nach Mordor geht.
Und von Sauron eben ergriffen werden, oder von Saurons Schergen ergriffen werden konnte und eben jetzt Sauron von den Begriffen Hobbit, Auenland und Beutlin.
Ich habe nur im Kopf weiß. Auenland und Beutlin.
Nee, er sagt eben auch, dass er jetzt was von den Hobbits weiß, aber das ist ja letztlich unerheblich. Die Begriffe Auenland und Beutlin würden ja tatsächlich reichen.
Aber ich fände es komisch, dass Sauron nichts vom Auenland wusste, weil ich für mich ja so, weil die meiste Geschichte spielt ja von uns im Auenland, ist das Auenland nicht riesig groß?
Nee, das Auenland, also im Vergleich zu Mordor ist es wahrscheinlich so.
Hast du gar tatsächlich auch davon keine Vorstellung, wo sich das befindet?
Nein.
Also, mein lieber Frodo, ja? Wir zeigen dir jetzt eine Karte, die nicht nur aus weißen Flecken besteht, sondern in denen die wesentlichen Teile, in denen sich diese Geschichte abspielt.
Woher soll ich das denn wissen?
Mein Freund, in jedem Buch ist eine Karte.
Ja, ich habe noch nie ein Herr-der-Ringe-Buch in der Hand gehabt.
Was machst du hier eigentlich? Es ist ein Herr-der-Ringe-Podcast.
Ich habe auf mein Handy gehört.
Also hier ist Mordor und hier ist das Auenland.
Nee, das Auenland ist auch nicht nur ein Punkt. Da muss man schon ein bisschen mehr zeigen.
Ja, aber halt diese kleine Fläche hier.
Siehst du hier, da steht Hobbingen.
Ja.
Ja, durch Hobbingen hindurch, hier sieht man die Straße, ja, die da lang führt. Das ist die alte Ost-West-Straße. Da steht das Auenland. In diesem Bereich bewegt sich das Ganze. Okay? Ja. Und dort unten eben im Südosten ist Mordor eingegrenzt durch eben das Gebirge, was du da eben sehr, sehr gut ausgeprägt siehst. Und tatsächlich gibt es noch eine exaktere Karte vom Auenland, die ist jetzt hier gerade nicht zur Hand. Da kann man eben auch noch sehen, wie das Auenland in sich strukturiert ist. Aber das Auenland ist an sich genommen nicht besonders groß und ist vor allen Dingen erstmal ziemlich weit weg von Mordor. Trotzdem finde ich es auch erstaunlich, dass Sauron nichts vom Auenland bisher erfahren hat. Also für jemanden mit Anspruch Weltherrschaft ist das ein bisschen lame, finde ich.
Ich auch.
Also die Geografiekunde von Sauron geht irgendwie nicht über das der Hobbits hinaus.
Ja.
Der hat bestimmt auch eine Karte mit weißen Flecken.
Glaube ich.
Der hat die bestimmt von den Hobbits geklaut.
Hier sieht man das Auenland.
Ja, genau. Hier ist jetzt das Auenland abgebildet. Ah, nee, andersrum halten. Damit siehst du das besser. Und da sieht man eben, Moment. Hier ist es gibt ein Nordviertel, das hatten wir ja im Prolog gelesen. Der Südviertel, ja. Westviertel, Ostviertel. Hier ziemlich mehr oder weniger mittig, ein bisschen mehr nach Westen gelegen, ist Hobbingen. Genau, da wohnt ja eben Bilbo und da wohnt jetzt Frodo. Und da ist der Bühl eingezeichnet sogar, also dort, wo Beutelsend steht. Und die Wässer ist ein Fluss, der eben da durchfließt und so weiter und so fort. Also das ist das Auenland. Und geografisch verortet findest du es im Nordwesten.
Ah, okay.
Geografischer Exkurs an der Stelle Teil 2 beendet für heute.
Mal gucken, ob noch Teil 3 kommt.
Ja, mal gucken. Aber wie gesagt, ich finde es auch ein bisschen erstaunlich, dass Sauron vom Auenland bisher noch nichts gehört hat. Die Erklärung dazu, warum er von den Hobbits noch nichts gehört hat, finde ich einigermaßen plausibel. Die sind ihm offensichtlich bisher nicht so richtig untergekommen, weil unwichtig, weil die kümmern sich ja eben auch um nichts. Deshalb mischen die sich nirgendwo ein, sind nicht gefährlich. Auf der anderen Seite erfahren wir ja von Gandalf, dass versklavte Hobbits Sauron auf jeden Fall besser gefallen als eben freie Hobbits.
Ja, also der Sauron ist kein cooler Dude. Also steile These von mir, würde ich behaupten.
Ja, geht so.
wir erfahren, dass Gandalf nicht alleine war, als er Gollum gejagt hat. Er hatte Unterstützung von den Waldelben. Und halt, genau, von den Waldelben, wird uns gesagt.
Und von Aragorn.
Dazu wollte ich jetzt kommen. Aber erst nachdem er es ruhen gelassen hat. Danach hatte er Hilfe von Aragorn.
Dem größten Fahrensmann im dritten Zeitalter, wird gesagt.
In der Karo-Übersetzung heißt es, der größte Wanderer und Jäger dieses Zeitalters.
Okay, das finde ich besser getroffen, weil das irgendwie Fahrensmann und irgendwas anderes. Auf jeden Fall nicht mit Waldläufer und Jäger übersetzt. Das ist besser.
Frodo ist entsetzt darüber, dass Gandalf Gollum leben gelassen hat. Er hat kein Mitleid mit Gollum und möchte ihn tot sehen. Und da beschwichtigt Gandalf Frodo, indem er sagt, viele, die leben, haben den Tod verdient und manche, die sterben, haben das Leben verdient. So ungefähr sagt er das.
Dann.
Und ob Frodo den Toten das Leben zurückgeben kann. Und deshalb soll er nicht so vorschnell mit dem Todesurteil sein.
Ja, und das ist ein ganz berühmtes Zitat natürlich. Und dann finde ich ja nochmal ganz spannend, dass Gandalf ja dann auch eben das eigentlich ja noch weiter begründet. Er sagt ja, denn auch die ganz Weisen wissen eben nicht oder können nicht alle Absichten erkennen. Und Gandalf, der auch Gollum mag noch eine Rolle in dieser Geschichte spielen. ob diese Rolle zum Guten oder zum Bösen ist, das weiß man noch nicht. Das ist ihm nicht klar. Aber dass er noch eine Rolle spielt, das glaubt er schon.
Ja.
Und damit bekommt auch Bilbos Mitleid ja so eine besondere Tragweite. Er sagt dann ja eben auch, ne, dass damit Bilbos Mitleid eben auch ausschlaggebend sein kann für das Schicksal eben ja der Welt und eben auch insbesondere für das Schicksal Frodos, der ja jetzt nun mal der Ringträger ist und die Verantwortung eben hat.
Ja, und auch weil er der Ringträger ist, fragt Frodo dann auch, wieso hast du mir den Ring überhaupt gegeben, wieso hast du ihn nicht zerstört? Oder wieso hat Gandalf nicht gesagt, dass Frodo ihn zerstören soll? Und darauf meint Gandalf dann auch, ja, okay, versuch's. Frodo holt aus, um ihn ins heiße Feuer zu werfen, erneut, wie eben auch. Steckt ihn aber wieder in die Tasche. Funktioniert also nicht. Er kann es nicht hinkriegen, den Ring abzugeben und ins Feuer zu werfen, um ihn mutwillig zu zerstören.
Genau, das zeigt eben auch, der Ring hat schon Gewalt über Frodo ergriffen und es ist eben der Ring, der solche Sachen im Grunde entscheidet. Und dann gibt es ja noch einen zweiten Grund, weshalb er nicht da zerstört werden kann.
Weil der Ring der Macht ist, der von Sauron in den Schicksalsklüften geschmiedet wurde und richtig mächtig ist und Frodos Kaminfeuer halt ein Loser-Kaminfeuer ist.
Ein Loser-Kaminfeuer.
Oder ein Loser-Feuer.
Ja gut, aber neben diesem Loser-Feuer, sagt Gandalf, ja, gibt es auch andere Feuer, die es nicht vermögen würden. Also
Drachenfeuer.
Genau, Drachenfeuer und auch die Feuer der Zwerge, die eben ja auch zum Schmieden eben durchaus in der Lage sind, richtig, richtig gute Feuer zu machen. Selbst die reichen nicht aus. Und auch das Feuer des mächtigsten Drachen, der jemals gelebt hat, würde nicht ausreichen, um diesen Ring zu zerstören.
Nicht mal das Champion-Feuer.
Genau, das reicht nicht. Und deshalb ist klar, es gibt nur einen Ort, der Orodrin, der Schicksalsberg.
Der Flammenberg, wird gesagt.
Oder der feurige Berg wird auch manchmal genannt.
Und Frodo hat dann den richtigen Vorsatz für den Ring, wird uns gesagt. Also, dass er den Ring behält und was auch immer mit ihm passiert.
Ja, erstmal bietet Frodo ja trotzdem Gandalf dann den Ring an, sagt, willst du den nicht nehmen? Und Gandalf schreckt dann ja auch so richtig hoch, sagt, nein, bloß nicht ich und so. Ne? Der Ring würde auch über mich eine viel zu große Macht erlangen. Ich kann den auf gar keinen Fall nehmen. Ich möchte eben nicht so werden wie der dunkle Herrscher. Und dann ist ja Gandalf ganz geschickt. Dann stellt Gandalf eben Frodo im Grunde ja mehr oder weniger vor die Wahl. Ne? Also sagt dann ja, du musst dich jetzt entscheiden, was machst du?
Ja.
Und dann hattest du ja ein Zitat ganz am Anfang vorgelesen. Das kommt ja jetzt so aus diesem Teil, ne?
Ja, warum? Das ist die Reaktion auf das, was Frodo dann sagt.
Was sagt er?
Da muss ich kurz nachschauen. Das habe ich mir nicht rausgeschrieben.
Ja, aber du musst auch nicht genau sagen.
Also er sagt so, also ich kann weggehen und fliehen, wenn ich weiß, dass das Auenland dann in Frieden ist. So ungefähr ist das, sagt er.
Genau, also
er möchte das Auenland auf jeden Fall gerne retten, obwohl er sich manchmal schon, eigentlich auch Frodo, ein bisschen, ist ja auch genervt vom Auenland zum Teil und von den Hobbits und sagt ja irgendwie auch sowas wie eine Dracheninvasion oder so hätte dem Auenland vielleicht auch mal ganz gut getan, aber das denkt er jetzt eigentlich gerade nicht mehr, sondern es ginge ihm, also er ist überzeugt davon, er muss gehen, er ist eine Gefahr und wenn er so das Auenland retten kann, wird es gut und das Auenland eben heile zurückzuwissen, ist auch für ihn wiederum ein gutes Wissen, selbst wenn er nie wieder dorthin zurückkehren kann.
Und Gandalf gibt Frodo dann auch noch einen Namen, wie er weggehen muss, nämlich als Herr Unterberg, weil er kann nicht als Frodo Beutlin weggehen, weil Sauron und seine Anhänger wissen durch Gollum ja auch den Namen Beutlin und bringen den Namen Beutlin mit dem Ring in Verbindung.
Was passiert dann, Mio?
Dann schleicht Gandalf zum Fenster und hört so, die Gartenschere von Sam hat aufgehört zu klappern. Ich greife mal aus dem Fenster und ziehe den raus. Und Sam hat wirklich gelauscht. Und dann habe ich im. Und dann fragt Gandalf, wie viel hast du gehorcht? Und dann Sam, ich gehorche immer.
Und dann sagt Gandalf, er soll nicht so sein. Sag ehrlich, wie viel hast du gehört?
Ja, aber ich finde diesen Witz sehr gut.
Ja, aber es wäre schon irgendwie peinlich gewesen für Gandalf, wenn er da so runtergesprungen wäre und Sam da gar nicht gewesen wäre.
Ja.
Ja, der ist eben kein Scharlatan.
Doch, der ist so ein Scharlatan.
Hallo, er hört das, ja, zieht ihn da rauf. Was für ein Move bitte für so einen alten Mann.
Ja, und?
Ja, weißt du, da kannst du nichts mehr.
Überzeugt mich nicht.
Ja, weil du dich nicht überzeugen lassen willst. Die Fakten sprechen gegen dich.
Aber eben, das wollte ich eigentlich nicht sagen. Ich wollte jetzt nicht unnötig auf Gandalf rumhacken. Der,
ja, es gibt ja auch keinen Grund, deshalb kannst du nicht rumhacken.
Der hat schon zu viel, der muss schon damit leben, dass er ein Scharlatan ist. Und zwar, als er dann andere Seiten aufziehen muss bei Gollum, er macht Feuer. Wow, er kann Feuer machen.
Blitze.
Nein, Feuer wird gesagt. Feuer wird gesagt. Er macht, woher weißt du, dass er Blitze macht? Woher? Zitat, Beweis, Her damit.
Ah, je.
Kann und er übrigens, nichts gegen sagen.
Frodo wird ja hier auch sehr deutlich, ne, was Frodo für ein starker Kerl ist, dass er sich dem Ring widersetzen kann und mit der richtigen Einstellung geht.
In diesem Kapitel habe ich nichts gegen Frodo zu sagen.
Ah, so möchte ich das. Sehr ehrlich umzugehen, tadeln, wenn zu tadeln ist, loben, wenn zu loben ist. Nicht einfach immer nur grundlos auf Gandalf rumhaten.
Ich hate nicht grundlos auf Gandalf. Das ist alles berechtigt, wo ich...
Nix da. Ja?
Und Luis, sorry, Papa, dass ich nochmal es ansprechen muss. In Harry Potter, da gibt's ja die Szene, wo Snape mit Quirrell redet. Und dann Harry während mit dem Tarnumhang.
Der Name ist nicht zu nennen, habe ich dir gesagt.
Harry Potter.
Und der Auserwählte dann mit dem Tarnumhang herumschleicht. Und Snape greift dann ja so neben sich, weil er vermutet, da ist ja der Auserwählte.
Das ist ein Film, ja.
Und trotzdem wirkt er dann noch gruselig. Also, wenn Gandalf so gemacht hätte und da nichts wäre, dann würde er trotzdem gruselig wirken.
Mio hat jetzt gerade eine nach etwas gegriffen. Also nur für alle, die das jetzt nicht gesehen haben im Podcast, ja, weil wir ohne Video aufnehmen. Aber Mio hat gerade eine Greifbewegung nachgemacht.
Aber Gandalf springt aus dem Fenster.
Nein, er greift aus dem Fenster.
Er springt vor aus dem Fell. Er springt vor und greift nach unten.
Ja, das möchte ich mal sehen, dass du das machst.
Ich stelle mir das so vor, als ob seine Beine so in der Luft baumeln.
Gandalf ist ein riesiger Zauberer, der sich wahrscheinlich immer den Kopf stößt, wenn man durch die Diele geht. Und dann sollte seine Beine baumeln. Wahrscheinlich nur so mit einem. Er streckt wahrscheinlich aus dem Finger so seine Hand so gerade und dann zieht er ihn schön raus.
Ja, okay, vielleicht gebe ich mich für heute mal geschlagen. Aber nur für heute.
Jawohl.
Aber nur für heute.
Ja, also, Sam ist überführt und hat jetzt zugegeben, dass er gelauscht hat und hat auch erzählt, was er gelauscht hat, nämlich hat allerlei über, was sagt er nochmal, was hat er gehört über, da kommt ja so eine ganz schnelle Aufzählung.
Elbendrachen oder so.
Genau, er sagt dann ja, er hat von einem Feind gehört, von Ringen, von Drachen, feurigen Berg und von Elben. Und das ist das Einzige, was im Grunde ja im Kopf von Sam zu dem Zeitpunkt so richtig hängen bleibt, weil dieser Schrecken, den ja Frodo ergreift nach dieser ganzen Geschichte, den hat Sam ja gar nicht so richtig begriffen oder verinnerlicht.
Sondern
so
Elben.
Hauptsächlich die Elben. Ja. Ja? Und kannst du mich nicht mitnehmen, Herr?
Und das wurde dann auch beschlossen. Sam kommt mit.
Ja, und dann ist Sam total happy und sagt, Elben, ich werde Elben sehen, hurra, hurra. Und Frodo denkt sich nur, okay, ich gehe in mein sicheres Verderben im Grunde. Ich muss hier alles hinter mir lassen und die schrecklichsten Dinge, die man sich vorstellen kann, sind ab jetzt hinter mir her.
Ach,
und mein Gärtner freut sich über Elben.
Ja. Ist doch schön, immer eine positive Seele an seiner Seite.
Und Gandalf hat gesagt, und als Bestrafung musst du mit und Frodo und Sam so, yay!
Und mit dieser Samtschen Euphorie endet dann das Kapitel.
Genau. Bewertung des Kapitels. Fangt immer an, ich muss noch überlegen.
Papa, fängst du diesmal an?
Ja, kann ich gerne machen. Ja, es ist so ein bisschen zweigeteilt bei mir. Also einerseits ist es wieder so ein Kapitel, was ich von dem, was wir erfahren, total gut finde. weil jetzt in diesem Kapitel werden wir ja weiter darauf vorbereitet, was es mit dem Ring auf sich hat, wie ernst die Lage ist, und im Grunde wissen wir, hier steht jetzt alles auf dem Spiel. Das wird jetzt klar in dem Kapitel. Was ich ein bisschen schade finde, ist tatsächlich, dass, obwohl ich es sprachlich wunderschön finde, also ich finde, hier aus diesem Kapitel gibt es viele Dinge, die man ja, als Sprüche, die man im Kopf hat, die mir hängen bleiben, sind so einzelne Sätze, die mir immer wieder im Kopf sind, so Zitate, die einfach mein Leben auch ein Stück weit nicht begleiten, das will ich nicht sagen, aber die einfach immer wieder vorkommen. Also sprachlich finde ich es sehr, sehr schön, aber ich finde es schade, wenn man sich mal überlegt, was passiert im Kapitel. Sie sitzen im grünen Drachen und sie sitzen am Kaminfeuer und Opa erzählt vom Krieg. Eigentlich tun die Charaktere nichts. Sie bleiben sitzen und erzählen. Und das finde ich dann doch, das gibt Punktabzug in der B-Note. Könnte man vielleicht ein bisschen besser machen können. Gerade auch am Anfang des Kapitels, da wird ja dann nochmal auch so diese Sonderbarkeit von Frodo, also aus Sicht der Hobbit-Sonderbarkeit, berichtet. Und dann wird im Grunde das Ganze in dem Dialog zwischen Tim Sandigmann und Sam nochmal wiederholt. Und dann eben ja in diesem Dialog eingebettet, dass der Tim dann eben, was vorher so theoretisch gesagt wurde, ja, die Hobbits finden Frodo auch wieder ein bisschen merkwürdig, das erzählt Tim dann ja eben auch, bestätigt er. Und insofern hätte man den einen Teil vielleicht auch gar nicht gebraucht, sondern hätte das in diesem Dialog auch zeigen können. Also deshalb gibt's Abzug in der B-Note und ich gebe heute mal nur 6 von 9 Gefährten.
Also, mir hat das Kapitel, als ich es vorher gelesen habe, da hatte ich so als Laberkapitel eingespeichert. Aber eigentlich hat es mir danach beim Besprechen recht gut gefallen. Ist mal wieder so Erzählung, aber ich finde halt sehr schön, halt wie erzählt wird. Und dann wird ja auch erzählt, was passiert. Und dann ist es eigentlich ja so, man merkt eigentlich gar nicht, dass erzählt wird. Ganz kurz ist man hat dann halt so wie ein Kapitel aus Gollums Sicht oder so.
Also meinst die Bilder, die dessen, was Gandalf erzählt, die bekommt man dann als eigentliche Geschichte im Kopf.
Und deswegen gebe ich 7 von 9 Gefährten. Und Luis, du bist dran.
Ja, also mir hat das Kapitel eigentlich sehr, sehr gut gefallen. Ich als Erstleser habe viel erfahren über den Ring, über so Sauron, was so auch außerhalb von dem Auenland so los ist, dass es Mordor gibt, den Schicksalsberg, dass halt viel auch außerhalb passiert. Das hat mir sehr gut gefallen, weil ich auch viel erfahren habe, wie gesagt. Ich spreche mal so in der Lehrersprache so. Ja, also das Kapitel steht zwischen 6 und 7 mit Tendenz zu 6. So, genau.
Okay, vielen Dank. Jetzt wissen wir, dass Frodo das Auenland verlassen muss. Und wann er das tut, wie er das tut, das erfahren wir dann hoffentlich im nächsten Kapitel.
Was die Wanderung zu dritt heißt.
Bei mir ist es, glaube ich, ganz anders, aber das können wir beim nächsten Mal besprechen.
Genau, das besprechen wir beim nächsten Mal. Wir würden uns freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und bis dahin freut euch auf die neue Folge. Wir sagen bis
Gandalf.